Ja, Herr, du bist meine Kraft, die Hoffnung, die mich trägt. Danke für dieses schöne Lied. Das ermutigt uns einfach, auf den Herrn zu vertrauen. Und darüber will ich heute auch sprechen. Mein Thema ist, Gott macht einen neuen Anfang mit der Menschheit, mit dem Abraham insgesamt. Das werde ich heute betrachten. Ich bin das letzte Mal am Sonntag nicht fertig geworden. So, ich mache an dem weiter, wo ich aufgehört habe. Erster Buch Moses. Das ist sehr wichtig, diese Anfänge. Gott macht einen Anfang. Mit Noah hat er einen Anfang gemacht und mit Abraham und dann mit den Patriarchen und so weiter. Gott macht einen neuen Anfang. Bei der Sintflut ist die alte Welt untergegangen und jetzt fängt er was Neues an. Die Menschen ließen sich damals vor der Sintflut sich nicht mehr von seinem Geist was sagen. Ja, und die Menschen sind nicht mehr da. Die sich nichts von Gott sagen lassen, die verschwinden. Die gehen unter, die sind plötzlich nicht mehr da. Obwohl Noah 120 Jahre lang gepredigt hat, es wird eine Flut kommen. Und er hat für sich und seine Familie ein Schiff gebaut. Wir dürfen nicht denken, dass die ganze Welt dort aufgenommen worden wäre. Jeder hat für sich selbst irgendwo ein Boot bauen müssen. Die haben gehört, die Sintflut wird kommen. Jeder solle für sich selbst schaffen, dass er, ja, überlebt. Jeder konnte gerettet werden, der sich warnen ließ, aber sie ließen sich nicht warnen. Sie sind nicht ausgegangen aus Sodom und Gomorra, wie Lot damals und so weiter. Nur eine Handvoll Menschen lassen sich warnen von Gott. Ihnen war der Bauch wichtiger, ihnen war das Heiraten wichtiger, ihnen war das Bauen und Pflanzen viel wichtiger als der Wille Gottes. Sie aßen, sie tranken und sie ließen sich nicht vom Geist Gottes warnen. Und nicht nur Noah, sondern auch alle anderen Völker haben irgendwo etwas gewusst von der Flut. Die Flut wird kommen. Damals wohnten die Leute eng beieinander noch. So fast alle Völker hatten irgendwie so Flutberichte. Wenn man das Buch von Keller liest, und die Bibel hat doch recht, in diesem Buch wird berichtet, also er ist nachgegangen, überall, fast alle Völker auf der ganzen Welt haben irgendwo Ahnung gehabt, die Flut wird kommen. Die Flut wird kommen, aber sie waren nicht vorbereitet. Die waren nicht vorbereitet. Noah musste nur an seine eigene Rettung denken. Und deshalb, ihr Lieben, ist es so wichtig, wir müssen an unsere eigene Rettung denken, auch in dieser kritischen, schwierigen, komplizierten Zeit. Gewiss, wir müssen ein Herz wie die anderen Menschen haben. Aber zuerst mal musst du gerettet sein. Was nützt es, du rettest andere und bist selbst nicht gerettet? Paulus sagt, was nützt es, wenn ich anderen predige und selber verwerflich werde? Was nützt es, wenn ich in der Arche bin, andere Leute in der Arche bringe und selber nicht in der Arche bin? Nur als Beispiel. Noah konnte nicht mehr tun, als die Leute nur warnen. Sorgen mussten sie sich alle für sich selbst. Wenn du heute überleben willst, in welcher Form auch immer, du musst selber für dich selber sorgen. Du musst selbst deine Kraft und so weiter, alle deine Möglichkeiten ausschöpfen. Noah hat damals der Welt gewarnt, 120 Jahre, das ist also ein Menschenalter. 120 Jahre. Er hätte die ganze Welt gar nicht retten können, selbst wenn er gewollt hätte. In der Arche wären gar nicht so viel Platz drin gewesen. Denn Wissenschaftler haben nachgerechnet, dass damals zu jener Zeit etwa 150 Millionen Menschen bereits auf dieser Erde gab. Also man kann die ganze Erde nicht warten. Aber man kann ein Gerücht verbreiten, man kann eine Nachricht verbreiten, man kann sagen, Leute, eine Flut wird kommen. Und jeder Mensch spürt es. Ja, jeder Mensch spürt es irgendwo. So, er gab nur ein Beispiel. So kann man gerettet werden, wenn ich für meine Familie, für mein Haus, für mein Haushalt so eine Arche baue. Die Sumerer hinterließen Tontafeln von dem Gilgamesch-Epos, dass hier auch jemand war, der sich rüber rettete. Vielleicht war das auch der Noah selbst oder ein Bericht über Noah selbst, aber ist egal. Die Inder hatten solche Berichte, die Chinesen hatten Berichte, dass eine Flut war und dass einige davon überlebten. Sie sind rechtzeitig von Gott gewarnt worden. In den indischen Veden steht drin, also dass da einer von Gott gewarnt worden ist, hat eine Eingebung gehabt, eine Flut wird kommen und so weiter und er sollte seine Familie retten und drei seiner Söhne haben das überlebt, so ähnlich wie beim Noah. Die Chinesen hatten hier auch eine Warnung von Gott gehabt und der König Yao hat überlebt. Diese Flut, die sogar die Berge bedeckte, so ist in der Überlieferung, in den Sagen und Legenden drin. Die Griechen, die hatten eine ganze Menge unabhängige Flutsagen und Geschichten über die Flut, die es wird kommen. Also die Welt wusste. Heute kann niemand sagen, ich weiß es nicht. Wir haben Radio, wir haben Fernseher, wir haben Internet. Überall wird das Evangelium gepredigt. Und dann wird das Ende kommen, heißt es in der Bibel. Also Gott warnt, Gott tut nichts, ohne die Leute gewarnt zu haben. Sogar die alten Germanen in der Sagenwelt von der Eda gibt es Fluterzählungen, dass unsere Vorfahren irgendwie und irgendjemand da von den alten Germanen überlebt hat. Die Eskimos haben sogar Überlieferungen von der Flut. In Mexiko sogar, da wird erzählt, und in Brasilien, dass unsere Vorfahren auf einem hohen Berg überlebt haben. Wie auch immer. Diese Erfahrung hat sich tief in das Bewusstsein der Völker eingraviert und eingemeißelt. Die Flut. Ja. Und Gott redet durch seine Propheten, welche auch immer. Andere Leute haben Schamanen gehabt, Wahrsager gehabt, irgendwelche Astrologen gehabt. Die haben etwas geahnt. Da kommt was, Leute. Macht euch bereit. Nicht nur, dass Gott durch die heiligen Männer redet, sondern Gott redet auch durch Wahrsager, durch Schamanen, was weiß ich, durch irgendwelche Hellseher, die einfach spüren, da ist was in der Luft. Ich denke nur an diesen schlechten Propheten Bileam, der weissagt, über Jesu kommen, ich sah einen Stern in Jakob, verstehst, dieser Zarathustra damals, wer es auch gewesen sein mag, die haben die Leute, ehrliche Leute, aufrichtige Leute, die spüren, da kommt was. Nur Spinner, nur Phantasten, nur Leute, die verrückt sind, die nicht auf den Geist hören. Die Leute ließen sich nichts mehr vom Geist Gottes sagen. Der Geist Gottes wirkt auf alles Fleisch. In meiner Bibel heißt es, und er gießt seinen Geist auf alles Fleisch. Das erleben wir am Pfingsten. Auf alles Fleisch hat nicht geguckt. Sind das Juden, sind das Proselyten, was das für Menschen sind. Die, die aufrichtig sind, dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen. Und Noah war so einer. Gott redet durch seine Propheten. Er tut nichts, ohne die Leute zu warnen. Auch heute. Auch heute. Gott zwingt sich niemand auf. Er treibt niemand. Er jagt niemand. Aber er warnt uns. Wenn wir sensibel sind, empfindsam sind für das Wirken Gottes und das Reden Gottes verstehen. Und Gott spricht zu jedem Menschen, steht in meiner Bibel, 2 oder 3 Mal ganz besonders. Zu jedem Menschen. Christ, Nicht-Christ, Moslem, Kommunist, Faschist, wer das auch immer sein mag. Dass man plötzlich sagt, das kann gar nicht so weit gehen. Und Leute, die Drogen nehmen, weißt du, die sind noch sensibler. In aller Liebe, ich will diese Leute nicht hervorheben, aber sensible Leute, die offen sind für das Wirken des Geistes. Und auch heute, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Gott schreibt Geschichte und er kommt zum Ziel, zu seiner Geschichte. Dass die Leute sagen, so wie es jetzt geht, kann es nicht mehr weitergehen. Da muss was passieren, da wird was passieren. Und wohl dem, der spürt und sensibel ist und achtet auf das Wirken des Geistes, welche der Geist Gottes leitet, die sind Kinder Gottes, die meisten sind es nicht, denn sie lassen sich vom Geist Gottes nicht leiten. Gott arbeitet systematisch, er lässt alles ausreifen. Gott ist ein Gott der Ordnung, er arbeitet nach seinen ewigen Gesetzen, nach diesen universellen Gesetzen. Es kommt und geht und vergeht und was weiß ich, was alles ist. Gott arbeitet methodisch, termingerecht, planmäßig, Punkt für Punkt, so arbeitet der Herr. Er handelt, wenn die Zeit reif ist, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Kairos und Kronos, eure Zeit ist immer, sagt der Herr, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und deshalb, Leute spüren, jetzt ist etwas. Jesus spürte, jetzt ist meine Zeit gekommen und ich muss nach Jerusalem gehen. Ich werde heute gekreuzigt oder diesen Monat oder diese Woche. Und Genesis, das ist 1. Moses, zeichnet auf die Anfänge und die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft. Und das bietet, ja, Gott zeigt, wenn wir die Zeit verstehen, die Zeit deuten können. Und wir sollen nur in uns gehen und Gott fragen, Herr, was ist das? Oder Gott, was ist das? Was willst du mir sagen? Und Gott wird uns schon die Wahrheit sagen. Wenn wir die Wahrheit suchen, werden wir die Wahrheit erkennen. Und wir werden früher oder später auf Jesus stoßen. Nur als Beispiel. Aber die meisten Leute schalten ihr Hirn nicht ein, haben ein Brett vom Kopf. Entschuldigung, dass ich das so denke. In 1. Mose 10, Vers 10 haben wir einen legendären König, diesen König Nimrod, etwa 3000 Jahre vor Christus. Er begann Städte zu bauen. Und da entstanden die Tyrannen, Diktatoren, starke Leute. Und von ihm heißt es, er war ein Jäger, ein großer Jäger vor dem Herrn. Die meisten Leute lesen das und wissen nicht, was es ist, denken auch gar nicht. Die lesen einfach, ja, wie ein Krimi. Aber Gott hat eine Botschaft zu sagen, in jedem Buchstaben, in jedem U-Pünktchen und jedem Komma ist eine Botschaft, auch in der Bibel, wenn wir die Bibel lesen, aufmerksam lesen, Gott wird es offenbaren. Und dieser Nimrod baute Großprojekte. Er wollte gegen Gott eine Haltung einnehmen. Der war der Nachkomme von Ham, also ein Enkel vom Lot, vom Noah. Und die erste Stadt, die er baute, war die Babel, Stadt Babel. Und diese Babel verschwindet nicht mehr aus der Bibel bis in der Offenbarung, Apokalypse und so weiter, diese große Stadt Babylon. Und das hat der Nimrod gegründet. vor 5000, 6000 Jahren. Und das menschliche Verhalten ist einfach gottlos. Wir sehen, wie die Gottlosigkeit entsteht. Und wir sehen gleichzeitig, wie Gott Geschichte mit dem Abraham macht. Weltgeschichte und Heilsgeschichte geht parallel nebeneinander. Gott offenbart sich auf vielfältige Art und Weise. Und in der Bibel heißt es, und Gott hat zu unseren Vorfahren auf mancherlei Art und Weise gesprochen, durch Träume, durch Visionen, durch Impulse, was weiß ich, durch Inspiration, welcher Art auch immer. Babylon war die erste Stadt, die ein gottloses Verhalten an den Tag legte. Und nach der Bibel, natürlich, Gott hat sich angelegt damit, das veranschaulicht das Problem des Bösen in unserer Welt. Ohne Sonnenschein und ohne Gott holen wir die Ernte ein. Das war Babylon. Das war, was Babylon verkörperte. Babylon kommt sehr häufig im Alten und im Neuen Testament. In der Antike wird Babylon oft erwähnt, manchmal als positiv und manchmal negativ und meistens negativ. Und Nimrod hat diese Stadt gegründet. Aus verschiedenen Gründen, wir werden das kurz betrachten, in 1. Chroniker Kapitel 1, Vers 10, er war der Erste, der Macht auf Erden gewann, heißt es. Nimrod war der Erste, der Macht auf Erden gewonnen hat und er hat verstanden, die Macht zu gebrauchen, alles zu ordnen. Zuerst mal nichts Schlechtes, wenn man ordnet, Infrastruktur schafft und dergleichen, aber dann macht man das ohne Gott. Das kann ich alles selber machen. Die Technik, ich habe die Medizin, ich habe dies und das. Wir brauchen doch den lieben Gott gar nicht dazu. Und doch, Gott griff ein in 1. Mose 11, da lesen wir, wie Gott eingriff, als die Menschen einen Turm bauten. Und die Babylonier wollten eigentlich sicher sein, irgendwie sie haben eine Mauer um die Stadt gebaut und einen Turm, wenn die Flut kommt, dass wir wenigstens das überleben. Denn sie haben Angst, denn die Überlieferung war da, dass die Flut da war, das alles bedeckte, aber Gott hat klipp und klar gesagt, ich werde keine Flut mehr schicken. Dieser Regenbogen ist ein Zeichen der Liebe Gottes, dass keine Flut mehr kommen wird. Die Erde wird nicht mehr vernichtet durch eine Flut, aber der Mensch, der nicht an Gott glaubt, der baut einen Turm, will sich selbst retten, wie auch immer. Und Nimrod war nicht der Einzige, der solche Sikkurate, solche Türme bauten. Wir sehen in der ganzen antiken Welt oder der alten Welt, die Inkas, die Mayas, hatten sowas und in Mesopotamien gab es über 25 oder was wir noch haben, 25 solche Sikkurate, solche Türme wie der Turm zu Babel. Aber Nimrod war der Einzige, der zuerst mal ganz groß rausbaute und Gott stoppte das alles. Menschen wollten, ja, Gott begegnen vielleicht auch, können gute Absichten daran gewesen sein. Nimrod war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, so steht es einfach, sein Name so beiläufig wird erwähnt. Er war der Enkel Noahs, nur als Beispiel. Er kannte noch Noah. Er hat vieles vom Noah erfahren, was in der alten Welt war und was in der neuen Welt war. Und hat das alles von der alten Welt in die neue Welt übernommen, nach der Flut. In der alten Welt, wir wissen, da gab es Riesen, da gab es diese gewaltigen Menschen und so weiter. Und Nimrod war ein König, ein Held. Manche Ausleger sagen, er war ein Rebell, ein Widerständler gegen Gott, der Hass auf Gott hatte, aus welchen Gründen auch immer. Wir wissen ja, sein Vater Ham, das war kein Heiliger, der hat auf seinen Vater Spott getrieben. Er hat seine Bloßheit einfach nicht zugedeckt, sondern sich darüber lustig gemacht. Und Nimrod war einer, der sich der ganzen Geschichte widersetzte. Einfach, weißt du, Rebellion gegen den Gott der Väter. Er machte Eroberungszüge, baute Nineveh auf, die nächste Stadt wieder, die war da gegründet. Für die Juden ist es ein Symbol der Überschätzung dieser Nimrod. Wir. Verstehst du das? Das sehen wir in der ganzen Geschichte der Menschheit. Wir schaffen das. Verstehst du? Und was haben sie geschafft? Nix. Yes, we can. Was können die jetzt? Schlafen gehen. Verstehst du? Dem Nächsten die Macht abzugeben. Er war ein tyrannischer Herrscher. Er war nach der Tradition ein Bezwinger der Löwen. Wenn du hier jetzt in das Pergamonmuseum mal gehst, da die ganze Straße von Babylon, das sind die Löwen, riesige Löwen, die hat er bezwungen. Er war ein Löwenbezwinger. Eigentlich so ein Bild, Satans Bezwinger. Wir können Satan bezwingen mit unserer Macht. Und das war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Einer, der über die Tiere herrscht Unser Vater Adam, der konnte über die Tiere nicht herrschen. Der hat versagt, nur bei einer Schlange, die ein bisschen zischte. Aber ich kann die Löwen bändigen. Und hier, er wollte einfach beweisen, wir können Löwen bändigen. Wir können Gewalt ausüben und Gottes Auftrag erfüllen. Weißt du, was das alles wollte? Du kannst jetzt meditieren und nachdenken. Ich habe sehr viel über Nimrod nachgedacht in meinen stillen Stunden, so wenn ich so drüber nachdachte. Adam hat versagt und jetzt zeigt er, dieser Nimrod, ich zeige, ich kann über die Tiere herrschen. Ich kann den Auftrag Gottes erfüllen. Mein Onkel oder mein Opa, das konnte nicht, aber ich kann. In 1. Mose 10, Vers 8, da heißt es, Kusch zeugte Nimrod, also die ganzen Kuschiten, das sind die Ägypter. Wir haben diese Völkertafel. Das ist so wichtig, das ist so viel Wahrheit drin. Das kann ich in einer Stunde jetzt heute das nicht mehr alles so aufrollen, aber ich will nur sagen, hier, Nimrod war der Nachkomme von Kusch, war da ein großer Held auf dieser Erde. Man pflegt sozusagen ein tüchtiger Jäger vor dem Herrn. Das war ein tüchtiger Jäger, der hat was geleistet, der hat was gemacht. Der konnte sich sehen lassen. Ja, ein Jäger, was ist ein Jäger? Ein Jäger trägt den Tod in sich, er schießt die Tiere, er tötet, um zu leben, um zu überleben. Ein Jäger ist auch ein Opfer. In der Antike hat man gesagt, das ist der Tod selbst, der unterwegs ist in den Wald und so weiter. Er repräsentiert den Tod und es ist gefährlich, so einem Jäger zu begegnen. Der Jäger symbolisiert das Bösartige, er vernichtet das Leben. Statt das Leben zu geben, vernichtet er das Leben. Und das ist der Mensch ohne Gott. Er vernichtet das Leben. Er ist ein Jäger. Das war gefährlich. Er vernichtet das Leben, damit er selbst überlebt. So diese Bilder, die ich nehme und versuche es zu verwenden. Nimrod, er will bis in den Himmel aufsteigen mit seinem Turm, was er baute. Du siehst, Nimrod und Abraham, beide sind so Zeitgenossen, fast Zeitgenossen. Fast, nicht ganz, aber fast. Nimrod und Abraham. Viele legen Nimrod als Erfinder der Magie, der Astrologie, der Zauberei, der Pharmazie, also der Medizin, der Heilkunde und so weiter, der Astrologie. Und Nimrod hat eine Prophezeiung gehabt. Er war ja Gewaltherrscher, er war mächtig und so weiter. Und seine Astrologen oder die Sterngucker, die haben gesagt, da wird einer kommen. Der wird dich zerstören, der wird dich vertreiben. Und dieser war dieser Abraham. Und wir wissen in der ganzen Geschichte, wie ein roter Faden zieht sich durch die Geschichte Moses. Ja, Pharao ließ die Kinder Israel vernichten, ins Wasser werfen und so weiter, weil seine Wahrsager gesagt haben, einer wird kommen, der wird dich vom Thron stürzen. Du bist nicht der Mächtige. Da gibt es noch einen, der ist noch viel mächtiger. Und da wurden alle Knaben in den Nil gesteckt. Und mit Nimrod und mit Babel beginnt die Weltgeschichte und mit Abraham die Heilsgeschichte, wie Gott sein Reich aufbaut. Und da kommen die Weißen. Die Weißen kommen vom Osten. Denn wir lesen, die Kinder Noahs siedeln sich im Osten an und die aus dem Osten kamen und wir haben seinen Stern gesehen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir sehen die gleiche Prozedur. Herodes will alle Knaben umbringen, tötet über 2000 Knaben in Bethlehem bis zu 2 Jahre, weil er wusste, da ist der neugeborene König. Wo ist er? Und die Weisen haben das gesehen. Weißt du, die Politiker, die haben alle ihre Astrologen, ihre Wahrsager und Zeichendeuter. Und auch dieser Nimrod hatte etwas. Und in der Legende, im Talmud natürlich, im jüdischen Talmud, steht das drin, dass Nimrod etwa 70.000 Kneblein tötete. Denn er spürte, irgendwann wird einer geboren, einer kommen, der wird mich vom Thron stürzen. Und das war der Abraham. Und durch einen Zufall, wie das auch immer war, Gott hat es gesorgt, dass die Mutter vom Abraham, ein Geliebter vom Tara, und dass sie merkte, dass sie schwanger ist und sie hat Angst gehabt, denn das Gebot war ausgegangen bereits. Da werden alle Jungs getötet, dann da kommt einer und sie hat sich dann versteckt in der Höhle, bis sie das Kind geboren hat und so weiter. So eine Geschichte für sich selbst, eine Legende natürlich, aber das geht in der gleichen Linie. Nur nebenbei zu eurer Information, der Teufel ist immer noch ein Schlitzohr. Der wusste, da wird der Messias kommen, einer wird mich vom Thron stürzen. Satan versucht auf dem Thron zu sitzen und Nimrod war so eine Verkörperung des Teufels, des Bösen, des Negativen. Und warum? Ja, weil der Ham eigentlich minderwertig war. Viele sagen, über Ham, da kommen die Farbigen, Also die weiße Rasse, der Japhet und die Semiten, die Linie von Abraham, die Araber und so weiter sind Semiten. Wenn man sagt Antisemiten, verstehen die Leute gar nichts. Denn auch die, wo Araber sind, die sind auch Semiten. Verstehst du, alle sind Semiten, die ganzen Araber sind Semiten. Nur nebenbei zu eurer Information. Kusch war der Sohn von Ham, der niedrigste und am wenigsten wichtige der Söhne Noahs. Jetzt müssen wir durchsetzen, uns selbst verwirklichen. Nimrod kam aus einer Linie, die Noah eigentlich verflucht hatte. Diese Ham-Linie war eine verfluchte Linie. Verflucht sei Kanan, ein Sklave. Der Sklave soll seinen Brüdern dienen, ganz besonders dem Sem, der, aus dem die Segenslinie nachher kommt, aus dem Abraham kommt und dergleichen. Und die sollen dem dienen. Das wusste dieser Nimrod alles. Und er wollte das alles unterdrücken, weil so viele Menschen wissen Gottes Plan, was kommt. Und die versuchen mit allen Mitteln zu unterdrücken und auszulöschen. Von Geburt an hatte Nimrod kein Recht, König oder Herrscher zu sein, aber ein mächtiger, starker Mann, ja, durch Tricks und so weiter, als gewaltiger, großer Jäger, als Treiber der Menschen, das ist er geworden. Seine Anhänger nehmen an Zahl zu und bald wurde Nimrod großer König. Der mächtige König von Babylon, sein Reich erstreckte sich dann über viele andere Städte. Nimrod fühlte sich plötzlich, ich bin auf dem Thron. Globalisierung. Ja, die damalige Welt hat er beherrscht, Mesopotamien. Und er fürchtete, jetzt kommt ein Nachkomme aus Sem, ein Semit. Verstehst du? Und er war der erste Antisemit. Ja, der erste Antisemit, das war Nimrod. Und da kommt jemand, der wird mich runterstürzen. Er wusste nicht, dass der Antisemit, oder dass dieser Abraham bereits schon in Mesopotamien lebte, in Ur in Chaldea. Denn der Terach, oder ja, Terach, der Vater von Abraham, der war so ein Flüchtling, der ist weggegangen. Da, wo er hätte sein sollen, wo Gott ihm zugewiesen hat, das Land, er sagte, ich diene dir, Nimrod, ich will bei dir, ich will dein treuer Diener sein. Der wollte ein treuer Diener sein, der von Nimrod, aber das hat nicht ganz geklappt. Weißt du, Gott hat eingeschleust den Abraham in Ur in Chaldea. Gott schleust die Leute ein, wo sie hingehören. Er war entschlossen, keinen neben sich zu dulden, wie der Herodes oder wie der Pharao, die gleiche Linie. Einige von Sems Nachkommen waren bereits gezwungen, das Land zu verlassen, in ihre eigenen Städte, in Reiche zu gehen. Also die sind weggegangen. Und dann sagt Gott plötzlich zu Abraham, und du Abraham, geh aus Ur in Chaldea, aus deinem Vaterhaus. Die sind sowieso nichts, dieser Terah, der taugt nichts, verstehst du, er ist ja Flüchtling, ein Ungehorsamer, ein Davongelaufener, seine Berufung hat er stehen gelassen. Und dieser Terah, der Sohn Nahors und so weiter, in der achten Generation, in der direkten Linie, ein Nachkomme Sems. Acht ist immer die Zahl, Neuanfang. Gott fängt jetzt mit dem Nachkommen Abraham, den achten, in der achten Linie, fängt was Neues an. Gott fängt was Neues an. Und ich sage, Gott steht am Anfang auch hier in unserer Geschichte, Gott fängt was Neues an. Und hier, der plötzlich taucht jemand auf, der beansprucht den Thron hier von diesem Nimrod. Einige von Sems Nachkommen waren bereits gezwungen, das Land zu verlassen, bauten eigene Reiche, eigene Städte. Und einer der Kinder war Haran, und wo später nachher der Abraham sich niedergelassen hat, in der Stadt Haran, da blieb er einige Jahre, bis Gott weiterzeigte, bis der Vater Terah gestorben ist. Er war Terah, der Sohn Nahors, und so weiter. Terah wurde auch hier von Gott bestimmt und wurde wieder zurückgefahren. Geführt, ich gehe mit, Abraham, ich gehe mit. Als Gott sagte, Abraham, geh du aus, Ur in Chaldea, die nicht mit diesem Nimrod. Aber und wir sehen, wie das alles so passierte. Lange zuvor hat er dieser Terah seine Identität verloren, aufgegeben. Verstehst, ich werde dir dienen. Nimrod, du hast so eine feste Stadt, so einen hohen Turm. Du suchst ja auch den Herrn. Du bist ein gewaltiger Jäger vor Gott. Er verließ sein Stammhaus und band sich an diesen Nimrod. Er wurde sein Sklave, sein Diener, sein treuer Diener. Denn nicht umsonst steht diese Geschichte in der Bibel. Und du siehst, wie Gott seine Leute raussucht. Gott macht einen neuen Anfang aus den Abgefallenen, aus dem Trägen, aus den Lauen, aus dem Taugenix. Da kommt der Sohn, der Junge, der dann nachher diesen Nimrod vom Thron stürzen wird. Gefallen, gefallen ist die große Babel. Wir wissen das, die Geschichte von Jesus und den Sinn seiner Geschichte. Und Nimrod hat betrachtet hier, dass dieser Terah in Ur in Chaldea in Mesopotamien wohnt, dass er ja von Gott geschickt ist. Und er diente ihm von Herzen, dieser Terah. Zieh aus seinem Vaterhaus, verlass alles. Gott will, dass wir eine radikale Trennung machen zwischen den lauen und trägen Christen und den Entschiedenen. Und Gott will mit Abraham eine Geschichte machen. Und wir lesen dann hier seine Geschichte. Er war 70 Jahre alt, als dann er den Nahor bekam und den Haran, zwei Söhne. Und dann kam auch mit 75 oder 76 kam dann der Abraham. Dann kam noch die Sarah. Deshalb, wir haben eine Geschichte, die Sarah und die Frau Abrahams, das waren ja Halbschwester. Denn wir wissen, damals gab es, haben die Leute mehrere Frauen gehabt und Kinder von mehreren Frauen, so wie Jakob von vier Frauen sind die Kinder Israel entstanden. Zu dieser Zeit wohnte also diese Familie in Ur in Chaldea und dann der Neffe Lot, der ist natürlich mitgegangen, Onkel Abraham, ich gehe mit und dann ziehen sie ins gelobte Land, aber im gelobten Land bleibt Abraham nicht die ganze Zeit, sondern er durchwandert das Land und dann kommt er nach Ägypten, weißt, auch Ägypten, Kusch und all diese Kuschiten, Äthiopier und dergleichen, die dann in Ägypten aufgegangen sind, die gründeten das Reich Ägypten. Also der Orient war miteinander irgendwie verquickt und wie auch immer. Und hier sehen wir, Abraham geht runter und dann hat er Angst. Ach, die Sarah ist eine hübsche Frau, verstehst du? Die wird noch in Harem da bei diesem Pharao genommen, bei diesem Abimelech. Und dann sagt er, das ist meine Schwester. Er wollte nur sein Leben retten. Du siehst auch die Heiligen, ich komme nachher später darauf zu sprechen, auch die Heiligen machen Fehler. Auch die Heiligen wollen ihr Leben retten, sind ängstlich und verzagt. Nach biblischer Überlieferung stirbt Tara in Haran im Alter von 205 Jahre. Ja, 1. Mose 11, Vers 32, kannst nachlesen, falls du mir nicht glaubst und kannst nachforschen. Das wird berichtet auch von Abraham, der ist auch sehr alt geworden. Und Abraham und Lot machen sich auf und durchziehen das Land, das verheißene Land, das Gott ihnen geben möchte. Und erst da beginnt Gott wieder ganz neu zum Abraham zu reden, nachdem er seinen Vater gelassen hat, diesen ehemaligen treuen Diener von Nimrod. Halb laue, halb entschiedene und Mitläufer, was weiß ich von wem und was, die muss man stehen lassen. Ja, mit 145 dann Jahren, dann ist er gestorben. Also es geht noch mit Abraham, noch 70 Jahre geht er mit Abraham mit. Stirbt, begnadigtes Alter. Das erzählt das samaritische Pentateuch, belegt auch also die Tora der Samariter. Also dies beschreibt, dass er zu alt geworden ist. Und Terahs Frau war diese Amaltlei. Die Mutter Abrahams, zuerst mal war sie eine ganze Zeit unfruchtbar. Das sind immer die heiligen Frauen, die sind unfruchtbar. Eine ganze Zeit lang, die Sarah, die Rebekka, die Rahel, wie auch immer, die waren unfruchtbar. Auch hier die Mutter von Abraham war unfruchtbar und plötzlich wird sie schwanger und jetzt ist das Gebot von Nimrod, alle Jungs müssen getötet werden, die geboren werden und die werden getötet. 70.000 nach der Überlieferung, nach der Legende, was da war. Und dann hat Terah gesagt, verschwinde, versteck dich, niemand weiß, wo du bist. Ich weiß es auch nicht und ich kann es auch nicht niemand sagen. Das ist so in dieser Überlieferung, in diesen Legenden, dieser Geschichte drin. Denn Terah war ein Semit, war ein Götzendiener, hielt zu Nimrod. Und Nimrod hat ihm nicht ganz getraut. Das sehen wir aus der Überlieferung, aus der Geschichte. Einer wird mich verraten. Verstehst du, wie der Judas, verstehst du? Einer wird mich verraten. Dieser ist ein Fremder, ein Fremdling. Der ist ein Semit. Und diese Astrologie sagt er, pass auf, einer wird dich verraten, Nimrod. Sei nicht so sicher, dir, dass dir nichts passiert. Und dann dieser Zarathustra, einer dieser Propheten von Nimrod. Ein Baby wird geboren, der wird an die Macht kommen und er wird dich stürzen. Nimrod wusste, die Kinder Hams werden Knechte der Semiten werden. Der hatte schreckliche Angst vor den Semiten. Schreckliche Angst. Abraham war dieses Baby. Und später, ja, wir wissen die ganze Geschichte, was da war, dann schickt später die Sarah und auch die Rebekka schickt ihre Söhne nach Mesopotamien. Du fragst dich, warum haben sie nach Mesopotamien geschickt? Weißt du, die haben ganz bewusst Heilsgeschichte geschrieben. Die wussten ganz genau, unsere Leute müssen raus aus Babylon, aus Mesopotamien. Die müssen raus, die Frauen insbesondere. Die Rebekka, die Jakob, seine Frauen, die müssen raus aus Mesopotamien. Du fragst dich vielleicht, warum manches so passiert, wie es passiert. Gott schreibt Geschichte. Und Gott macht Geschichte. Gott wollte durch Rebekka und Rahel ja eine neue Weltgeschichte weiterschreiben. Mit diesen Leuten, die dort dort geblieben sind. Der Laban, verstehst du, der blieb dort. War auch ein Schlitzohr. Gottes Wege sind sonderbar. Die Heilsgeschichte und Weltgeschichte, die geht so nebeneinander. Gott benutzt Tunnels und Geheimgänge. Hol die Rebekka raus, das ist eine gottesfürchtige Frau. Hol die Rahel und die Lea raus, das sind gottesfürchtige Mädels. Ja, und Gott führt ihn weiter. Und du siehst, das war der Gedanke, warum diese Leute rübergegangen sind. Denn sie hätten da genauso in Kanaan heiraten können. Dort gab es auch hübsche Mädchen und gute Frauen. Aber nein, die sollen von dort diese Leute holen. Gott kommt über die Hintertüre in diese Welt. Gott kommt über die Hintertüre. Nimrod, der Urenkel Noahs aus der Linie von Kusch, war der erste mächtige Männer, wo beschrieben wird, ein Patriarch, ein Wohlhabender natürlich, ein Segensträger hier von der Linie Hams. Wir wissen, vor der Flut gab es riesenmächtige Männer, 1. Mose Kapitel 6, Vers 4. Und das alles, das ganze Wissen wurde rübergerettet. Wir fragen, woher kommt das ganze Wissen? Das Wissen der Sumerer, das Wissen der alten Völker, die haben viel gewusst, was wir erst jetzt langsam so draufkommen und kapieren. Nimrod war einer davon, der diese Weisheit auf sich aufgenommen hat. Er war mehr als ein Durchschnittsmensch. Er errichtete ein Königreich, Babel, Erech, Akkad und so weiter. Das ganze Land Sinea, das verwaltete er, also ganz Mesopotamien. Nimrod war offensichtlich ein erfahrener und ein ehrgeiziger Anführer, ein Gründer dieses gerüchtigen Babels, was auch immer war. Er versuchte, die Religion zu erneuern. Wir wissen ja, dass die Gottesdienste fast auf allen Sikkuraten, was man gefunden hat in Mesopotamien, haben meistens einen Altar noch oben drauf. Auch die Mayas und die Inkas, die haben auch Altäre, Sterne, was es auch alles gewesen sind. So, die höchste Bedeutung bekommt Babylon in der Offenbarung. Die große Babel, die handelt sogar mit Seelen. Das ganze Böse, du siehst Weltgeschichte, Heilsgeschichte. Weltgeschichte und Heilsgeschichte geht nebeneinander, auch hier bei uns. Was in der Welt passiert, passiert auch, betrifft auch die Gläubigen irgendwo. Und ich habe eines festgestellt, wenn in der Politik die und die Probleme sind, dann sind die gleichen Probleme auch in der Kirche, in der Gemeinde, in der Christenheit. Das färbt ab irgendwie, denn es ist ein Geist, das die Erde beherrscht. Babel war ein System. Und Gott hat am Ende versucht, Babel zu vernichten, Offenbarung Kapitel 14, Vers 8. Sie ist gefallen, die große Babel. Sie hat den Zorneswein ihrer Hurerei getränkt, all die Völker. Und wir wissen, die Macht geht westwärts, steht in der Bibel, die Macht geht westwärts. Es begann mit Nimrod und die Macht ging dann nach Assyrien, dann ging es nach Griechenland, dann ging es nach Rom, dann ging es nach Deutschem Reich. Das heilige römische Reich deutscher Nation, dann ging es über England nach Amerika und jetzt wird der Weg der König vom Aufgang der Sonne vorbereitet. Über China kommt die Seitenstraße, gehen sie entlang. Der Osten wird zur Wiege der Zivilisation. Das Problem ist, was wir da haben in der Bibel, die Welt spricht eine einheitliche Sprache und Nimrod dachte, ich muss die Leute zusammenhalten, globalisieren und Sprache ist so wichtig. Wer die Sprache beherrscht, beherrscht die Menschen. Guck mal, Computersprache. Wenn du die Computersprache nicht kannst, stehst du wie Ochs vom Tor. Was ist das? Verstehst du? Oder Englisch. Die ganze Welt spricht fast Englisch. Bald, wenn es so weitergeht, wird die ganze Welt Chinesisch sprechen. Nimrod konnte Gott zum Trotz viel erreichen, viel ausrichten. Es gelang ihm, all die Menschen zusammenzubringen, die noch existierten damals nach der Flut. Nimrod organisierte Teams, Städtebauer, er verfügte nicht über Natursteine, und das ist jetzt, wie arbeitet die Welt? Die Welt arbeitet, indem sie Ziegel produziert, Ziegel, da ist einer wie der andere, verstehst du, werden gebrannt und mit Pech zusammengehalten. Das ist, wie die Welt arbeitet, durch Begeisterung, und einer wie der andere, alle sind gleich, verstehst du, alles ist die gleiche Format, alle gleich angezogen, alle denken in die gleiche Richtung, alle sprechen die gleiche Sprache. Sein ursprünglicher Ehrgeiz war eine ummauerte Stadt und ein hoher Turm. Das forderte Gott heraus. In den apokryphischen Schriften heißt es einmal, die kamen schon so weit, dass sie hörten die Engel singen. Verstehst du, also Mystik, Magie, Engel singen, hörten sie schon. Nimrod hat die vorsintflutlichen Ideen übernommen, übertragen, und er wollte Gott vereiteln. Sie ließen sich nichts mehr von Gott sagen. Einer wie der andere. Aber Gott vereitelte diesen ursprünglichen Plan durch einen Abraham, durch einen Jungen, der geboren wird, unter fragwürdigen Umständen. Ja, verwirrte die Sprachen, dass sie ihre Sprachen nicht mehr verstanden. Gott wollte einen Tempel und nicht einen Turm. Geschwister, das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Gott wollte einen Tempel haben und nicht einen Turm. Die Menschen bauen immer einen Turm, eine Pyramide. Oben sitzt einer und verwandelt das alles. Und ein Tempel ist ein Flachbau, und dieser Flachbau ist durch normale Steine aus dem Fels gehauen. Da ist ein, nicht einer wieder, da ist immer noch Toleranz dazwischen. Die sind zusammengestellt, ohne Mörtel und ohne Pech. Ja, Gott will, dass wir einander akzeptieren, dass wir nicht unsere Nase reinstecken, was kocht er oder was kocht sie heute oder wie geht's bei denen, was, wie machen die das und so weiter. Nein, wir sollen den anderen anders sein lassen. Das war Gottes Wille, und nicht alle gleich uniformiert. Der Turm wurde aus gebrannten Ziegeln gebaut und mit Pech verklebt, mit Begeisterung zusammengefügt. Leute, wir müssen zusammen. Ja, guck mal, das Dritte Reich ist so eine Generalprobe des Satans gewesen. Das Dritte Reich wurde durch Begeisterung, durch Fahnen, durch ein Zeichen, das Hakenkreuz und wie auch immer zusammengehalten, mit fabrizierten Ziegeln, einer wie der andere. Und so wird die Welt zusammengehalten, dass sie alle gleich sind. Alle tragen jetzt die Maske. Das nächste Mal, alle machen das, verstehst du? Alle machen das, und sie werden gezwungen, alle das Gleiche zu machen. Und aber Gott wollte von naturgegebenen Steinen aus Fundstätten, wo man sie gefunden hat, natürlich, die muss man suchen, die sind rar, diese Steine, die zueinander passen, die dann behauen werden. Und so mit den Ziegeln beginnt alle Kultur. Das war auch das Gleiche in Altägypten. Die mussten auch Ziegel brennen für den Pharao, für seinen Bauten. So Massenmenschen. Also unsere Gesellschaft, die Welt besteht aus Massenmenschen, aus gebrannten Ziegeln, aus gebranntem Lehm. Und wir wissen ja die Geschichte, die Überlieferung, da sind so viele Bilder drin. Der Mensch wurde aus den Stoffen dieser Erde genommen und von Gott geformt. Er ist der Töpfer, wir sind der Ton. Was in den Jahrhunderten vor der Flut geschehen war, war ein steiler Niedergang der Menschheit zur Gewalt und Gottlosigkeit. Die Stadt, wir verwalten uns selbst, wir brauchen niemanden, dass uns jemand was reinredet. Die Stadt. Und jede Stadt, auch heute noch, ist anders als die andere Stadt. Berlin ist anders als Moskau. Und Berlin ist anders als New York oder Rom oder Paris. Andere Menschen. Und wenn wir die Sendschreiben lesen, pass auf, was ich dir noch sage. Wenn wir die Sendschreiben lesen, schreib an die Gemeinde in Sardes, schreib an die Gemeinde in Philadelphia, schreib an die Gemeinde in Laodicea. Jede Gemeinde hat andere Probleme gehabt. Den gleichen Heiland. Aber andere Probleme, das ist auch heute noch so. Jede Gemeinde, jetzt die Berliner Gemeinde, insgesamt die Christen, die in Berlin wohnen, die sind anders als die Christen, die in Dresden wohnen. Nur als Beispiel. Und mit der Stadtgrenze hörte damals die Gemeinde auf, an die Gemeinde in Jerusalem, die Gemeinde in Damaskus. Paulus verfolgte die Christen in Damaskus, auch eine Ortsgemeinde. Ortsgemeinde bleibt Ortsgemeinde, der Herr offenbart sich am Ort. Nur damit wir ein paar Sachen verstehen, was in der Bibel los ist. Nun hat die Flut ganz andere Trends gesetzt oder ähnliche Trends. Verstehst du, wer überlebt hat, hat überlebt. Und Gott hat einen Bund gemacht. Es wird keine Flut mehr kommen. Es wird keine Flut mehr kommen. Und es hat nicht lange gedauert. Gott hat es versprochen, aber die haben es gar nicht geglaubt. In 1. Mose 8, Vers 21. Ja, die glaubten nicht, dass Gott handeln wird, dass Gott was tun wird. Ja, Gott hat ja gesagt, die Flut wird nicht mehr kommen. Also wir können jetzt machen, was wir wollen. Das Gericht ist nicht zu Ende. Gott stieg herab, heißt es dann, beim Turmbau zu Babel und guckte, was die Menschen machen. Die hatten Angst vor der Zerstreuung. Die hatten Angst, dass sie fliehen mussten oder sonst was. Und Gott guckt, was sie machen. Und Gott verwirrt die Sprachen. Und die Einheit war dahin. Die Sprachen war verwirrt. Plötzlich, quatscht er und da sagt, was hast du gesagt? Verstehst du, hat nichts verstanden? Ich kann nie verstanden. Menschen hatten eine einheitliche Sprache. Sie hatten miteinander Kommunikation. Plötzlich konnten sie mit einem anderen nicht mehr reden. Einer wie der andere. Guck mal, der Friese versteht nicht den Schwaben da unten und der Schwabe den Berliner nicht. Ja, Ökologen sagen, die Bäume im Wald, verstehst du, wenn du in den Wald gehst, die Bäume unterhalten sich miteinander. Pass auf, der Herr Matudes kommt jetzt. Und was weiß ich, der wird mich absägen oder wird das und das machen, verstehst du? Die Bäume warten voreinander. Das haben Wissenschaftler festgestellt. Kommunikation. Aber die Menschen konnten sich nicht mehr gegenseitig warnen. Die konnten sich nicht mehr gegenseitig befruchten. Die konnten sich nicht mehr gegenseitig ergänzen. Der Wald spricht noch. Der Wald ist noch was geblieben, was es war. Und wir müssen miteinander wieder die Sprache entdecken. Sonst kommen wir nicht weiter. Und das hatten die Menschen auch vor dem Turmbau zu Babel. Sie konnten miteinander noch kommunizieren, sich austauschen. Aber er wurde hochmütiger und hochmütiger, dieser Nimrod und die Menschen miteinander. Weißt, das färbt ab. Was glaubst du, warum, wenn man im Wald, noch ganz kurz zum Wald zurück, wenn man so manche Landschaftsfeld fährt und dann man sieht, da ist alles abgeholzt worden, man lässt immer welche Überhänge, nennt man, Bäume stehen. Warum? Damit die kleinen Bäumchen sagen, guck mal, so groß kannst du auch werden, wie der oder die geworden ist, diese Tanne oder Eiche oder Fichte oder was auch immer ist. Und die spornen sich gegenseitig und die bleiben da und die ermutigen, die großen Bäume ermutigen dann die kleineren. Das ist also, wie der Wald noch spricht, wie der Wald funktioniert. Aber wir wissen dann die Rebellion Satans, was alles gewesen ist. Satan stieg zum Himmel und er wollte ganz groß rauskommen. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist die alte Geschichte, dieser alte Hut. Das wird immer wieder in die Arena geworfen. Wohlauf, lass uns herniederfallen und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner den anderen mehr verstehe. 1. Mose 11, Vers 7. Und dies tat Gott, weil sonst die Menschen zu schnell bergab gegangen sind. Sonst hätte Jesus gar nicht kommen können. Wenn die Welt einerlei Sprache gesprochen hätte, hätte Jesus gar nicht kommen können. Die hätten Jesus schon aussortiert. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden von allem, was sie sich vornehmen. Das werden sie tun, auf dem Mars landen. Das werden sie, das haben sie jetzt gemacht. Du siehst, wo die Einheit, diese Globalisierung hinführt. Russen und Amerikaner, die umkreisen schon Jahre die Erde mit ihren Raketen. Die meisten wissen nicht, was die Probleme eigentlich sind, dass Gott gestört hat. Gott stört nicht, dass du die Erde beherrschst, dass du die Erde untertan machst, dass du zum Mars fliegst. Das Problem von, was Gott hat mit Babel, mit Nimrod und all diesen Nachkommen, ist Arroganz, Hochmut, Undankbarkeit, Stolz, ohne Gott. Das ist das Problem. Weißt du, solange du Gott respektierst, kannst du machen, was du willst. Und Gott wird seinen Segen dir geben. Ja, in der Ebene von Sinai hier, in Mesopotamien, wurde der Weg des Kains fortgesetzt nach Judas 11, Vers 11, also wurde festgesetzt, Kain war der Erste, schon vor der Sintflut baute eine große Stadt und so weiter, war gewalttätig, war pervers. Deshalb schickte Gott auch die Flut, weil der Mensch sich von Gott nichts mehr sagen ließ. Wir machen das. Der Arzt macht das. Der Professor macht das. Die Technik macht das. Unsere Medizin macht das. Der von seinem Schöpfer sich selbst überlassene Mensch ist am schwersten und am schlimmsten gefährdet. Weißt du, wir dürfen dankbar sein für die Medizin, wir dürfen dankbar sein für die Technik, wir dürfen dankbar sein für den Wohlstand, für alles, für den Reichtum und auch die Armut. Aber wir sollen nicht denken, das ist alles. Über allem steht der Herr. Er ist der Chef. Er ist der Boss. Und die anderen sind nur Assistenten. Aber in dem Augenblick, wo der Mensch sagt jetzt, das hilft mir, jetzt kann ich dies und jenes, und Gott ablehnt und so weiter, bis zum Himmel hat er sich erhoben, dieser Nimrod, der Satan, und Gott schlägt mit dem Patriarchen, hier diesem Abraham, eine Brücke, fängt was ganz Neues an, zieh aus, und Abraham suchte die Stadt, deren Baumeister Gott ist. Er wusste, Babel ist nicht von Gott gebaut. Und alle anderen Städte, die dieser Nimrod baute, sind auch nicht von Gott erbaut und so weiter. Das sind alles nur Flickwerk. Er sucht eine Stadt, deren Baumeister Gott ist. Suchst du auch die Stadt, deren Baumeister Gott ist? Gott hat den Menschen nicht aufgegeben. Er erwählt jetzt einen Abraham. Du siehst jetzt, die Weltgeschichte geht weiter. Die Heilsgeschichte beginnt. Der Retter wird durch die Semiten, durch Terah und so weiter, durch Abraham gebaut, weitergebaut. Die gehen wieder zurück in ihr Stammland. Mit ihnen will Gott einen neuen Anfang machen und gibt dem Abraham einen neuen Namen. Gott gibt Abraham einen neuen Namen. Du bist nicht mehr Abraham, sondern du bist Abraham. Da kommt das Wort Adonai, ich, der Herr, bin jetzt in dir und du bist Sarai und nicht mehr Sarah. So eine neue Geschichte beginnt, eine neue Biografie, eine neue Linie. Gott geht dabei von Allgemeinen zum Einzelnen, jetzt spezialisiert sich, fokussiert sich, da verengt sich von den Völkern jetzt auf einen Mann. Wenn Gott die Welt retten will, der erwählt sich einen Mann, zuerst mal einen Mann, einfach eine Familie. Dreimal hat der Mensch Gott enttäuscht im Garten Eden, dann nach der Flut und jetzt hier in Babel, jetzt reicht Gott, sagt, ich hab's genug. Und jetzt soll ein Einzelner mit seiner Familie nach meinem Willen, soll jetzt hier meinen Willen offenbaren, meinen Willen führen. Und das Ende der Geschichte ist Jesus. Das Ende von Abraham ist Jesus. Und Jesus sagt einmal, ich habe den Abraham gesehen. Was sagt Sie, du bist erst 40 Jahre, noch nicht einmal 40 Jahre, und du sollst Abraham schon gesehen haben? Dann sagt er, ja, bevor Abraham war, war ich. Und deshalb, der Auftrag des Judaismus oder des Juden, der Juden ist, Jesus in diese Welt zu bringen. Das ist der einzige Auftrag. Und das haben sie erfüllt, als sie Jesus auf diese Welt brachten. Die Überlebenden der Flut sollen wieder die Erde bevölkern und ihre Möglichkeit, Gott zu verwirklichen. Die sollen das umsetzen, den Willen Gottes. Und nur Noahs Sohn Sem, der Älteste in dieser Blutlinie, der hat den Auftrag gehabt, dass er ja kein Erbe als solches groß hat, sondern er wird Retter sein, er wird die Rettung bringen sein und so weiter. Und da werden aufgezählt später seine Nachkommen und Abraham, 1. Chroniker Kapitel 1, Vers 24 und folgende Verse. Mehrere der genannten waren von großer Bedeutung, aber das lasse ich jetzt hier, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, Abraham hat seine Berufung erkannt und geht seinen Weg. Nimrod stand für ein Leben gegen Gott und Abraham steht für ein Leben mit Gott. Und wir lesen auch später vom Josef, wo er auch immer war, der Herr war mit ihm. Abraham wird zum Symbol des einen ganz anderen Lebens, einen ganz anderen Lebensstil. Wir lesen dann in 1. Mose, den zweiten Teil, das ist eigentlich die Geschichte, Familiengeschichte von Abraham, natürlich der Isaak und der Jakob und seine Söhne. Und die nächsten 2000 Jahre, die werden diese Geschichte beeinflussen, ganz stark sogar, bis Jesus gekommen ist, bis Jesus verworfen wird, bis das Volk wieder unter alle Völker zerstreut wird. Die Zerstreuung Israels geht bis heute noch, hat noch nicht aufgehört in aller Liebe. Und Gott hat mit der Verwerfung Jesu, hat sich Gott wieder den Völkern zugewandt. Alle Welt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium und so weiter. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten hört die babylonische Sprachverwirrung auf. Wir gehen ja auf Pfingsten zu. Die Sprachverwirrung hört auf damit. Jeder hört in seiner Muttersprache die großen Taten Gottes rühmen, die begann damals mit dem Turmbau zu Babel, und mit Pfingsten hört diese babylonische Sprachverwirrung auf. Und interessant ist, wenn du 2. Apostelgeschichte Kapitel 2 ab Vers 7 liest, die entsetzten sich, die Leute, die damals in Jerusalem waren, aus welchem Grund auch immer, es war Halbjahr zu dieser Zeit, da sollten alle, die irgendwo schuldig geworden sind, die ihr Vermögen verspielt haben und was weiß ich, alles verdorben haben, die sollten wieder in ihr Erbteil zurückkommen. Das war das Halbjahr, das Jubeljahr. Und das war Pfingsten, als es gestartet, und sie entsetzten sich aber und verwunden sich und sprachen, siehe, sind das nicht alles Galiläer, Ausländer? Sind das nicht alles aus der Erdkreisphase Galiläer? Wie? Wir hören jeder in unserer eigenen Muttersprache die großen Taten Gottes rühmen. Das waren die Parther, die Meder, die Elamiter, die Leute aus Mesopotamien. Das war da, wo Nimrod einmal regierte, sein Reich gewesen ist. Aus Judäa natürlich auch, aus Kapitolonien, aus Pontus, aus der Provinz Asien, Türkei, ja, aus Phrygien, aus Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Kyrene, aus Libyen und Römer, Latiner, verstehst du? Wir hören alles in unserer eigenen Sprache, die großen Taten Gottes rühmen. Das ist Pfingsten. Was soll das werden? Ja, die Welt versteht das alles nicht, was am Pfingsten geschehen ist. Wir hören. Und jetzt frage ich mich manchmal, als ich das gelesen habe, war das ein Sprachwunder oder war das ein Hörwunder? Meines Erachtens wahrscheinlich beides. Die haben nur wahrscheinlich Gott gelobt in ihrer Sprache, aber die haben gehört in unserer eigenen Sprache. Da wurde ein Junge gefragt in der Schule, was ist Muttersprache? Dann hat der Junge gesagt, das, wenn der Papa nichts zu sagen hat. Wenn der Papa nichts zu sagen hat. Muttersprache. Nur nebenbei, hier macht die Sprachverwirrung Gott rückgängig. Gott verspricht Abraham, ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen geben und du sollst ein Segen sein für viele Menschen. Und ich will die segnen, die dich segnen und die verfluchen, die dich verfluchen. Gesegnet bist du unter allen Geschlechtern auf Erden. Ja, Abraham hat den Segen bekommen für alle Nationen, für alle Völker. Aus Abraham soll dieser Messias kommen, dieser Heiland, dieser Retter der Welt. 7 Begegnungen finde ich hier in 1. Mose, wo Abraham mit Gott hatte. Zuerst einmal in Ur in Chaldea, als Gott zu ihm sprach, Kapitel 12. Abraham, wo er ihn beim Namen ruft und ihn rausruft. Gott erscheint dann in Sichem, im Kanaan ihm. Jetzt bist du hier angekommen, Abraham, nachdem er in Haran war. Vers 7, 1. Mose 12, dann spricht er zu Abraham noch einmal, als er sich von Lot trennt, weiß, er musste sich trennen von dem Lot, seinen Neffen, seiner Verwandtschaft. Denn Gott hat ihm gesagt, aus deiner Freundschaft, Verwandtschaft, Vaterstadt und alles, du musst raus hier, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Dann als nächstes, 1. Mose 15, Gott bekräftigt seinen Bund mit Abraham noch einmal ganz neu. Und Gott gibt Abraham und Sarah einen neuen Namen. Das ist auch was Fantastisches. Wenn Gott einem begegnet, wenn wir Wiedergeburt erleben, wir heißen nicht mehr, wie wir bisher hießen. Wir haben einen neuen Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und er gibt das Zeichen der Beschneidung, 1. Mose 17. Und dann kündigt Gott noch einmal Abraham eine Strafe über Sodom, was da kommt, was da passiert. Und Abraham betet den Lot raus aus Sodom damals. 1. Mose 18. Gott prüft Abraham, indem er dann Isaak opfert. Liebst du mich mehr als deinen Sohn, mehr als deine Gebetserhörung, mehr als das Wunder, das du erlebt hast? Liebst du mich mehr? Und wir sehen, was Nimrod ohne Gott haben wollte. Das hat Abraham mit Gott bekommen, einen großen Namen. Halleluja. Wenn du Gott liebst, bekommst du das, was die Welt dir nicht geben kann, was die Welt haben möchte. Er soll Vater vieler Völker werden, der Stammvater. Und das ist Abraham geworden, der Stammvater aller Araber. Deshalb, wenn die Leute mit Semiten, mit Antisemitismus kommen, die verstehen nicht, was sie sagen. Das ist nur eine neue Erfindung aus dem 19. Jahrhundert. Abraham war Vater vieler Völker, vor allem der Arabervölker. Abraham war nochmals verheiratet, nachdem Sarah starb, 1. Mose 25, kannst nachlesen, von der Ketura. Von der Ketura hat er mindestens noch 8 Kinder gehabt. Kannst du dir vorstellen? Wer war das, diese Ketura? Vielleicht die Hagar? Wissen wir nicht, aber wahrscheinlich, vielleicht auch eine andere Frau. Also es war eine Frau, da kommen die Sohn Midian, da kommen die Midianiter. Die Midianiter haben dem Volk Gottes sehr viel, den Juden sehr viel zu schaffen gemacht. Midianiter und Islamiter kauften den Josef nachher ab und brachten ihn nach Ägypten. Du siehst, die helfen sogar, den Plan Gottes zu erfüllen. Wir verstehen vieles nicht. Unsere Seelenverwandten, die Midianiter, dann war einer der Söhne war Medan, dann war Schuach. Schuach, wir lesen von ihm, der wohnte am mittleren Euphrat. Der war ein Freund von Hiob, dieser Bildad kommt von Schuach. Dann Saba war auch einer der Söhne Abrahams, die werden aufgelistet. Und wir kennen ja diese Königin von Saba, die gekommen ist, und Salomo zu hören. Ich habe noch einmal die Hälfte gehört von dem, was ich gesehen habe. Und wir wissen gar nicht, was da alles passiert ist. Und manche Äthiopier behaupten, sie hätten die Bundeslade. Hier war der Kirchentag in Berlin, da war ich auf diesem Kirchentag und dann kam an meinem Stand, an unserem Stand auf dem Kirchentag hier in Berlin, da kam der äthiopische Bischof und da habe ich gesagt, sagen Sie mal, ich habe eine Frage. Glauben Sie, dass die Bundeslade bei Ihnen ist? Ich sage, ganz gewiss, wir sind davon überzeugt. Verstehst du? Da gibt es so viele Geschichten, wie auch immer. Wir wissen, dass sie da war und sie war von Salomo so begeistert und Saba, diese Nabatäer, das war die Seitenstraße und wir sehen das nachher, zur Anbetung Jesu kamen die Weisen aus dem fernen Osten, sie brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe. Nur als Beispiel, diese Nachkommen, was so noch die Verwandten, diese Geschwister, Halbgeschwister, Dreiviertelgeschwister, was auch immer war, dann war Dedan da. Die Dedan war ein Teil der Nabatäer oder und die, das Zentrum der Nabatäer, das war die Stadt Petra. So viele Geschichten, die bringen das, die ganze Geschichte zustande. Es sind die Weisen, die aus dem Osten kamen und das Kind anbeten. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im fernen Osten. Wer hat ihnen gesagt, dass dieser Stern von Bethlehem ist? In Kanaan, dem Land der Verheißung, lebte Abraham als Nomade. Da hatte keine bleibende Stadt. Aber er bevölkerte die ganze Gegend, den Mittleren Osten. Wir sagen das Mittlere Osten. Je nachdem, der Nahe Osten ist für die Amerikaner. So, durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im verheißenen Land. Und wie ein Fremder wohnte er in Zelten mit Isaac und Jakob und Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat und deren Baumeister Gott ist. Hebräer 11, Vers 9. Im Gegensatz zu Nimrod, eine feste Stadt, Gott zum Trotz. Aber er lebte nicht nach der eigenen Vorstellung wie der Nimrod, sondern er lebte nach der Vorstellung Gottes. Nur nebenbei, er wartete auf die Stadt Gottes. Und er führte das Leben, was Gott gefällt. Er war ein Hirte. Er hat Fehler gemacht. Er war ein normaler Mensch. Dieser Abraham, wir denken manchmal, die Gläubigen, das sind Superhelden, Superstars. Nein, das waren keine Superstars. Abraham zog nach Ägypten, als die Hungersnot kam. Er wollte überleben. 1. Mose 12 lesen wir. Er will entgehen. Und wir sehen so viele Zeichen der Schwäche. Er hat gelogen. Ja, er wollte sich schützen und sich erhalten. Er hatte Angst gehabt um sein nacktes Leben. Das ist meine Schwester. Es gab Auseinandersetzungen zwischen Lot und Abrahams Hirten. Wir lesen es auch. Auch da in den Familien gibt es Auseinandersetzungen, Konflikte, die gelöst werden sollen mit der Hilfe Gottes. Er musste Schweres erfahren. Da musste die Hagar und den Ismael seinen erstgeborenen Sohn wegschicken. Und Gottes Hand schützte den Ismael und die Hagar. Und Gott hat es verheißen, auch Ismael, dein Sohn, wird ein großes Volk werden. Und Ismael hat auch 12 Patriarchen gehabt. Lest mal seine Geschichte in 1. Mose 16. Und dann, Gott offenbart den Namen, seinen Namen, also Gottes Namen, dem Abraham. Trotz allem, obwohl er gelogen hat, obwohl er schwach war, obwohl er Angst hatte, obwohl er Konflikte zu Hause hatte, Probleme zu Hause hatte, Gott offenbarte seinen Namen. Dass er der Starke ist, Gott Elohim, dass er Jahwe ist, der aus sich selbst offenbart, den niemand offenbaren kann, der offenbart sich aus sich selbst. Er ist der Gott Elion, Gott der Höchste, Adonai, Herr und Meister, El Shaddai, der allmächtige Gott. So offenbart sich Gott. Und wenn ich daran denke, auch hier dieser Hagar, In 1. Mose 16 offenbart sich Gott der Hagar und sie nannte den Namen des Herrn und der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht, denn sie sprach, gewiss habe ich hinter mir hergesehen, aber dich gar nicht gesehen. Aber du bist ein Gott, der mich sieht, auch wenn ich dich nicht sehe. Und sie nannte ihren Gott El Roy, Gott, der nach mir schaut. Halleluja. Gott ist ein Gott, der nach dir, nach mir, nach uns schaut. Und er fragt, wie geht's dir? Was machst du? Was fehlt dir? Denn sie sagte, gewiss habe ich den geschaut oder den gesehen, der nach mir schaut. Gott schaut nach mir. Mit der Lupe sucht er mich, wo auch immer. Und deswegen nannte sie den Brunnen Beer Lahai Roy, Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Später an diesem Brunnen trifft sich Isaac und Jakob. Und dieser Brunnen spielt auch im Leben von Abraham eine ganz wichtige Rolle später. Eine andere Geschichte noch ganz schnell. Gott fängt was ganz Neues an mit Abraham. Abraham begegnete Melchisedek, den Priester von Jerusalem, den König von Jerusalem, der ohne Vater ist und ohne Mutter. Ja, so sagt uns die Bibel, der Priester der Gerechtigkeit. Bei dieser Begegnung passiert etwas. Abraham kommt aus der Schlacht gegen die Könige, die Sodom besiegt hatten, Lot sogar in die Gefangenschaft genommen hatten, kommt er zurück und er gibt von der Kriegsbeute den Zehnten diesem Melchisedek, 1. Mose 15. Und erst als er das gemacht hat, verstehst du, als er den Zehnten gibt, wurde die Sarah fruchtbar. Nur dabei bekommt einen Sohn, bekommt die Verheißung, denn er betet ja vorher und so weiter. Und die Engel, die vorbeigingen und Sodom verfluchen, verdammen sollten, die haben gesagt, pass auf Abraham, wir kommen nächstes Jahr wieder und hier ist ein Junge da. Und hier in dieser Zeit passierte das alles. Diese Blutlinie, diese heilige, geheiligte, gereinigte Kohen-Linie wird fortgesetzt. Diese Blutlinie, ja, selbst wenn Menschen verschiedene Wege gehen, Isaac, Jakob, die Patriarchen, 1. Mose ist ein Buch der Anfänge, wie Gott angefangen hat zu arbeiten. Und deshalb, ihr Lieben, ganz zum Schluss, wenn ich jetzt komme, ein guter Anfang ist ein halber Durchbruch. Deshalb, ein guter Anfang ist ein halber Durchbruch. Wenn du weiterkommen willst, komm zum Anfang zurück. Komm zum Anfang zurück. Zu deiner ursprünglichen Vision, zu der ursprünglichen Berufung. Da, wo Gott dich zum letzten Mal angesprochen hat, dich bei deinem Namen gerufen hat, wo er dich gesegnet hat, da wo du noch gesegnet warst, wo du noch gesund warst, komm zu diesem Ursprung zurück, als es dir noch gut ging, als du noch Frieden hattest, als du noch normal warst, komm da zurück. Gott will diese Blutlinie fortsetzen, diese Segenslinie. Fange vielleicht, wenn es nötig, mit null und ganz von vorne an und bitte Gott um einen neuen Anfang. Und Gott ist ein Gott, der immer wieder was neu anfängt. Gott, der Anfänger ist er. Geh wieder von dem Punkt ganz neu. Ich fange ganz neu mit dem Herrn wieder an, in aller Liebe. Er fing nach der Sintflut mit Abraham was ganz Neues. Nicht wie Nimrod stolz und hochmütig. Dem Demütigen schenkt er Gnade. Fange noch was von vorne an. Abraham gab hier diesem, welches sie den Zehnten. Gib Gott den Zehnten nach deinem Sieg, nach deinem Erfolg. Und du wirst von Gott eine Zukunft bekommen, in aller Liebe. Wir erreichen unser Ziel, wenn wir uns wirklich nur auf den Herrn fixieren. Wir sollen Originale bleiben. Bleib das, was Gott von dir wollte. Und gerade nicht in der Ziegelproduktion des Nimrod oder des Pharao oder wen auch immer, dieser Mächtigen und Großen und Gewaltigen. Gott segnet, wenn wir von ihm abhängig werden. Herr, ich durchwandere hier die Gegend Norddeutschland von Flensburg bis nach Zugspitze, durchwandere einfach diese Gegend. Gott vereitelte Nimrods Vorhaben und förderte Abraham. Finde das Geheimnis des Abrahams heraus. Halleluja. Vater im Himmel, du bringst uns wieder dort zurück, wo der Segen wieder fließt, wo unsere Träume wieder wahr werden, wo wir wieder glücklich sind, wo wir wieder gesund werden. Halleluja. Und wo wir wieder uns gut fühlen, ja, und aufgehen in dir und wir nichts mehr vermissen werden. Herr, du willst uns dort bringen, wo wir aufgehen und nicht untergehen. Vater, ich danke dir für deinen guten Geist und dein guter Geist möge uns heute leiten. Denn welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Danke, Herr. Amen.